Der Höhepunkt war dann irgendwann, dass wir eine Firmenveranstaltung hatten und Kunden eingeladen hatten. Und mir der Vertriebschef dann gesagt hat, als ich gesehen habe, dass auf dem Buffet überhaupt nicht eigene Produkte waren. Ja, wieso? Es gibt Dinge, mit denen handelt man und es gibt Dinge, die isst man.
Was habt ihr denn verändert?
Dass wir sagen, alles, was wir herstellen, wollen wir eben auch gerne selbst essen. Und wenn das nicht so ist, dann machen wir es lieber nicht.
Aber am Ende des Tages war die Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, ja schon von der Dimension so groß, die hätte euch auch Kopf und Kragen kosten können.
Klar.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Mittelstars-Podcast. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Felix Ahlers von der Frost AG. Was mit Frischfisch in Bremerhaven begann, endete heute bei über 600 Millionen Umsatz mit 1800 Mitarbeitern und wir erfahren, warum die Frost AG und Felix am Reinheitsgebot für Tiefkühlkost arbeiten. Felix, herzlich willkommen bei uns im Mittelstars-Podcast.
Hallo.
Kannst du ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin eigentlich Koch. Ich habe nach meinem Abitur habe ich Koch gelernt in Frankreich und Italien und habe dann eigentlich erst so nach 2 Jahren viel Arbeit am Wochenende und nachts an Weihnachten irgendwann überlegt, dass Studieren auch nicht so schlecht ist und habe dann angefangen, VWL zu studieren in Kiel und in Frankreich und habe dann angefangen, in Italien meinen ersten Job auch in einem Lebensmittelunternehmen, in einem Pastahersteller im Vertrieb begonnen und habe das 3 Jahre gemacht, habe dann noch einen Master in Amerika gemacht, habe bei Sheraton gearbeitet im Hotelmanagement und bin 1999 zu Frosta gekommen, als wir in Polen ein Werk von Unilever übernommen haben.
Oha, ich glaube, da muss ich erstmal noch viel, viel früher ansetzen. Also du bist ja, glaube ich, nicht die erste Generation bei Frosta, sondern du bist ja die zweite Generation.
Genau.
Das heißt, das Unternehmen wurde wann gegründet?
Ja, in den Anfang der 60er Jahre.
Okay, Anfang der 60er Jahre, das heißt klassisch, du bist aus einem Unternehmerhaushalt, das ist ja so, und da bist du irgendwie reingeboren und reingewachsen. Mhm. Hattest du eine sehr unternehmerische Kindheit, die viel auch bei Frosta, auch auf dem Gelände stattgefunden hat, oder war das eigentlich alles außerhalb davon?
Nee, es war schon irgendwie immer so bekannt und was ich immer noch gut erinnere als kleines Kind ist, dass mein Vater immer mit einem sehr starken Fischgeruch nach Hause kam, weil er im Fischereihafen in Bremerhaven gearbeitet hat und dort in der Zeit, in den 60er Jahren, eben das Größte immer noch der Frischfisch war. Aber der hat dann natürlich auf Dauer dann irgendwann auch etwas gerochen und so kam er dann immer mit dieser relativ stark riechenden Kleidung nach Hause, aber dadurch war man immer relativ nah dran.
Also das Thema Fisch war quasi allseits präsent.
Genau.
Und das war auch der Start von Frosta, ganz klassisch. Da wurde Fisch in großen Mengen verkauft. An Endkonsumenten oder an quasi Gewerbe?
Ja, eigentlich an Gewerbe, weil das ging ja dann über den Handel an den Endkonsumenten. Und es waren im Prinzip Fischhändler, die das dann durchgehandelt haben, bis es dann irgendwann beim Verbraucher war. Das war im Übrigen auch das Problem, dass der Fisch dann am Ende gar nicht mehr so frisch war. Mhm. Und mein Vater irgendwann gesagt hat, also eigentlich ist der Fisch viel frischer, wenn er tiefgekühlt ist und direkt auf See gefrostet wird.
Und ich glaube, so wurde das Geschäftsmodell auch weiterentwickelt, oder? Also von dem frischen Fischverkauf, habt ihr denn schon was gemacht mit gefrorenem Fisch als nächstes?
Genau. Es war dann in den 60er Jahren, da wurde das zum ersten Mal dann möglich, dass man auf dem Schiff direkt nach dem Fang auch den Fisch einfrieren konnte. Und wenn diese Zeit vom Fang bis zum Einfrieren sehr kurz ist, dann ist eben die Qualität wirklich gut. Und im Vergleich zu einem frisch gefangenen Fisch, der dann oft gefangen wird, dann noch an Land gebracht werden muss, durch den Handel geht und dann irgendwann landet beim Verbraucher, da geht so viel Zeit oft, dass er eben dann nicht mehr so frisch ist. Und das hat, deshalb hat mein Vater gesagt, ich mache das anders.
Okay. Und neben den ganzen Eindrücken aus der Kindheit, wurdest du auch gezwungen, in der Firma mitzuarbeiten oder hat dich das interessiert und du hast es von Anfang an immer irgendwie mitgemacht?
Nee, ich hatte komischerweise auch als Kind immer schon Interesse fürs Kochen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe Backwettbewerbe gemacht. Ich fand das irgendwie immer witzig. Ich war im Montessori-Kindergarten und da, glaube ich, wird auch so Handwerkliches immer ziemlich stark in den Vordergrund gerückt. Und mich hat das irgendwie immer fasziniert als Kind. Und witzigerweise mein Vater, genau das Gegenteil, hat sich eigentlich immer eher für Zahlen interessiert oder ging auch nie in die Küche. Und deshalb hatte ich irgendwie immer einen Bezug dazu, aber noch nicht so, dass ich wirklich jetzt angefangen habe, mit Fisch zu kochen. Ich habe, wie gesagt, immer eher gebacken. Aber für mich war die Küche eigentlich immer etwas, was mich fasziniert hat.
Okay, und dann hast du ja auch, du hast Abitur gemacht.
Genau.
Und danach eine Ausbildung zum Koch.
Genau. Das war eigentlich, weil ich eben früher auch Kind das schon sehr gerne mochte, habe ich gesagt, ich will auch gar nicht unbedingt studieren, sondern ich habe eigentlich immer das lernen wollen. Und dann bin ich nach Frankreich gegangen, habe da das Glück gehabt, eine Lehrstelle zu bekommen. Und so habe ich das dann eben 2 Jahre gelernt.
Gelernter Koch in Frankreich, immer mit der vollen Unterstützung der Eltern? Oder war das schon so, dass die auch Zugriff haben wollten und die Kinder auch im Unternehmen haben wollten?
Nee, gar nicht. Ich glaube, mein Vater wurde selbst durch seinen Vater immer sehr beeinflusst oder hat versucht, ihn zu, und das mochte er gar nicht. Und ich glaube, dadurch hat er das nie gemacht. Und das fand ich auch sehr richtig.
Ja. So, dann hast du ja deinen eigenen Weg. Du hast ja Koch dann abgeschlossen, die Lehre, und hast danach aber, glaube ich, nochmal studiert. Ne? Das heißt.
Genau. Ich habe die Lehre in Frankreich gemacht, habe dann noch ein halbes Jahr in Rom gearbeitet, weil ich da noch ein Angebot hatte, aber habe dann irgendwann gemerkt, so mein ganzes Leben Koch zu sein, ist jetzt schon sehr anstrengend, weil es eben wirklich, man arbeitet immer dann, wenn die Freunde alle frei haben. Und dann habe ich gesagt, studiere ich auch nochmal. Das war dann schon deutlich relaxter und interessanter, so als junger Mensch dann das zu machen. Und habe dann in Kiel angefangen und dann in Frankreich das abgeschlossen.
Und Koch werden vor kurzem jemand hier im Podcast, der auch Koch gelernt hat, aber das muss nach 2000 gewesen sein. Mhm. Der sagte, das war damals ja noch sehr, sehr hart. Ich kann mir vorstellen, als du Koch gelernt hast, war es ja nicht weniger hart. Also wir reden ja von ganz viel Arbeit bei echt super überschaubarem Einkommen, ne?
Ja, ja. Das war auch gerade in Frankreich, das ist gerade zu Beginn, wird man erstmal getestet, ob man wirklich das will. Und hat man also die ersten Monate wirklich, also die wirklich die schlimmsten Arbeiten, die man dann machen muss. Und es ist auch schon extrem viel Arbeit dann, also damals bis zu 16 Stunden jeden Tag, auch an den Wochenenden 6 Tage. Also es ist schon extrem, auch man ist ja noch relativ jung dann. Aber sie wollen das eben wissen, ob man das wirklich ernst meint. Und wenn man irgendwann dann diese Probephase in Anführungsstrichen hinter sich gebracht hat, dann wird es auch wirklich interessant, weil dann sind sie auch sehr offen, einem sehr viel beizubringen.
Dann VWL studiert?
Genau.
Dann hast du, glaube ich, noch einen Master?
Ja.
Hinterher gemacht?
Genau.
Und dann bist du ja erstmal trotzdem in ein anderes Unternehmen gegangen.
Genau.
Und das hast du, glaube ich, schon eingangs erwähnt, Sheraton.
Ja, zu Beginn habe ich in Italien angefangen, also nach meinem VWL-Studium. Und ich hatte ja in dieser kurzen Zeit, als ich gekocht habe, auch schon in Rom in einem Sterne-Restaurant Fisch gekocht und fand Italien mal sehr schön und habe dann irgendwie einen Job auch da gesucht zuerst und habe auch ein gutes Angebot bekommen in den Abruzzen, in einem kleinen Ort, der weltweit Pasta verkauft. Del Verde heißt es oder hieß es und heißt es auch immer noch. Und so bin ich im Prinzip so auch im Lebensmittelbereich eingestiegen, weil mich das ja auch schon interessiert hatte. Und habe da zu Beginn den Vertrieb gemacht.
Hast du den Vertrieb gemacht?
Genau.
Danach ging es aber noch weiter.
Genau, dann habe ich diesen Vertrieb habe ich eigentlich 3 Jahre gemacht für diese kleine, relativ kleine Firma.
Weltweit den Vertrieb?
Ja, im Prinzip europaweit, weil sie hatten in Amerika schon ein großes Geschäft, das habe ich aber nicht, aber ich habe im Prinzip den europäischen Markt gemacht und ich habe gemerkt, dass die Italiener sehr gut so im Kommerziellen waren. Also es waren einfach so vom Typ her waren sie eben auch wirklich geschickt, wie sie eben auch italienisches Lebensmittel eben weltweit anbieten und auch vertreiben und da habe ich irgendwie viel gelernt.
Und dann kam die Sheraton-Zeit.
Genau, da kam der Master in Chicago, 2 Jahre und da habe ich dann eben das Angebot bekommen, dann bei Sheraton zu beginnen in Frankfurt, größtes Hotel damals noch in Europa, direkt am Flughafen. Es war einfach interessant, weil es sehr viele Mitarbeiter waren, 1000 Zimmer, 500 Mitarbeiter und man dann sehr früh schon dann auch Verantwortung bekommen und es war eine interessante Zeit, auch wenn ich sie nicht unbedingt nochmal wieder machen würde.
Also war schon auch Big Scale irgendwie. Ne? Ich meine, 1000 Zimmer für ein Hotel in der Nähe vom Flughafen, das ist schon beeindruckend.
Also das Schwierige bei Hotellerie und Gastronomie ist ja, dass man immer wieder von jeden Tag von null anfängt, weil die Leute müssen einfach immer freundlich sein. Und es ist nicht wie bei uns, wie eine Maschine, die ich einmal eingestellt habe und die dann relativ zuverlässig läuft. Also man hat schon, es ist schon aufwendig, eben auch sehr viel Personalführung, aber auch natürlich interessant, weil man lernt einfach viel, wie man das gut macht.
Ja, und auch hoher Personaldurchlauf, ne? Also ist ja auch nicht ganz so einfach.
Genau, ja, richtig, ja. Ja.
Und dann rief ja die Heimat langsam wieder, beziehungsweise bei Frosta gab es ja, glaube ich, eine Herausforderung.
Genau, wir hatten eine Gelegenheit, in Polen ein Werk zu übernehmen, 1999 von Unilever. Mhm. Die haben das wollten dann aus dem Markt aussteigen. Warum, konnte ich einigen nicht nachvollziehen, weil das waren ja schon wachsende Märkte. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist für uns eine interessante Option, eben auch in neue Länder zu gehen. Und dann haben wir dieses Werk in Bydgoszcz gekauft.
Werbung.
Heute freue ich mich besonders, euch unseren neuen Partner Sage vorzustellen. Mit KI-gestützter Business-Software erleichtert Sage kleinen und mittelständischen Unternehmen den Arbeitsalltag. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen führt oder an einem arbeitet, dann wisst ihr, gutes Finanzmanagement ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Firma. Doch Buchhaltung, Compliance und Cashflow-Überwachung können schnell zur Herausforderung werden. Zeitaufwendig, fehleranfällig und manchmal einfach nur extrem nervig. Und genau hier kommt Sage ins Spiel. Seit mehr als 40 Jahren hilft Sage Unternehmen weltweit dabei, ihre Finanzen effizient und fehlerfrei zu managen. Mit leistungsstarken Tools für Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgt Sage dafür, dass ihr jederzeit den vollen Überblick habt mit verlässlichen Zahlen, automatisierten Prozessen und intelligenter KI-Unterstützung. Besonders praktisch, der Sage Copilot, euer smarter Assistent, der Aufgaben für euch übernimmt und euch wertvolle Zeit spart, damit mehr Fokus bleibt auf das, was wirklich zählt, nämlich Wachstum, Innovation und unternehmerischer Erfolg. Kurz gesagt, weniger Admin, mehr Business. Sage ist für alle, die Großes vorhaben. Für Gründer, für Macher und Unternehmer, die den nächsten Schritt gehen wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie Sage auch euer Business aufs nächste Level bringen kann, dann schaut vorbei auf www.sage.com oder sage.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Okay, also großes finanzielles Investment auch, Anlagevermögen, ihr habt das ganze Werk gekauft. Genau. In welcher Situation waren Froster damals und waren so auch die Lebensmittelindustrie? Also Froster ist ja viel Fertiggerichte. Genau. Ne? Also du kannst quasi beim Einzelhandel kannst du Fertiggerichte kaufen, ihr verschickt auch Fertiggerichte in große Büros oder vielleicht auch in Altenheime und Co. Dieses Produkt hat sich immer ein bisschen geändert, aber eigentlich ist es das ja im Kern noch. Mhm. Aber wo warten ihr damals auch, was so Qualität, Pricing und Co. anging?
Genau, wir waren eigentlich so im normalen, durchschnittlichen Bereich, würde ich mal sagen. Wir waren bekannt für internationale Gerichte. Das war ja so ein bisschen der Start mit Peter von Froster Paella. Ich mache einen Spanienurlaub und komme zurück und will dann auch nochmal eine Paella essen.
Das war die Fernsehwerbung, der massiv Fernsehwerbung.
Genau, das war so in 80er Jahren. Aber wir wurden dann eigentlich immer eher in diese Billigecke gedrückt, weil wir waren dann auch preislich, hatten wir schnell Nachahmer dann auch im Handelsmarkenbereich, die das dann noch ein bisschen billiger gemacht haben und wir haben versucht, dann wieder preislich auch billiger zu werden und haben am Ende eigentlich gar keine Differenzierung mehr gehabt zu anderen.
Und teilweise auch mit euch selbst konkurriert, ne? Weil am Ende des Tages, die Handelsmarken werden ja ganz, ganz oft von anderen produziert.
Genau.
Das habt ihr ja auch gemacht.
Richtig.
Und dann gab es die Paella von Froster, danach gab es aber auch die Paella vom Aldi oder vom Lidl oder von wem auch immer und auf einmal stand man in einem Preiswettbewerb und hatte eigentlich keine richtige Differenzierung.
Richtig, ja.
Außer, dass die es eben auf Discounter-Niveau gemacht haben.
Genau.
Da stand Froster damals. Dann kam für dich die Aufgabe quasi, das Werk in Polen aktiv mit zu übernehmen. Mhm. Du hast es aber auch richtig ernst gemeint, du bist direkt hingezogen, ne?
Genau, ich habe in Warschau auch gelebt dann in der Zeit, 4 Jahre lang. War total interessante Zeit, das war ja noch relativ grau damals. Mhm. Aber trotzdem sehr viele nette, sehr nette Leute und sehr motivierende Zeit irgendwie.
Und wie lange warst du da?
Ja, 4 Jahre bis 2003.
Du warst dort vor Ort, der quasi Abgesandte, der Deutschen, der Sohn des, warst du damals Geschäftsführer schon oder warst du?
Ich war da in Polen dann der Geschäftsführer, genau.
Okay.
Aber wir hatten auch rund 100 Mitarbeiter schon gleich, weil das ja eine Mannschaft war, die war ja von Unilever schon da und die haben wir im Prinzip ja auch mit, die war ja gleich auch dann vor Ort. Konnten alle gut Englisch, das war also sprachlich kein Problem.
Und da habt ihr die Produktion dort ins Laufen bekommen.
Genau, die Produktion, die lief ja auch schon, weil Unilever hatte ja schon produziert und wir haben dann eben auch da Froster eingeführt und auch Werbung gemacht. Und der Markt war ja noch ganz am Anfang noch sehr klein und ist aber stark gewachsen in der Zeit.
Das alles unter der Marke Froster. Es ging also auch, ihr habt nicht einen polnischen Wettbewerber quasi übernommen, der eine eigene Marke hat oder irgendwas anderes. Ihr habt aus Polen heraus auch Froster in Polen verkauft.
Genau. Ja.
Alles immer, auch wenn ihr europaweit verkauft, ja heute auch noch, immer unter der Marke Froster.
Ja.
Und das war dann Teil der Expansionsstrategie, aber Polen hat natürlich auch für Deutschland hergestellt und Co.
Genau. Also
wie viele Werke habt ihr in Summe? Wo stellt ihr überall her?
Wir haben 3 in Deutschland und das eine in Polen. Und wir machen in der Nähe von Worms und in Lommatzsch, da machen wir Gemüse im Wesentlichen und Kräuter. Und in Bremerhaven das größte Werk, Gerichte und Fisch.
Okay, und das zum Schluss wird immer eine Symphonie aus vielen verschiedenen Dingen, die in einem Fertiggericht endet, was dann tiefgekühlt verkauft wird.
Genau, wobei wir haben auch Fischstäbchen, auch so klassische. Okay. Wir haben auch normales Gemüse, also Monogemüse praktisch, Erbsen, Spinat. Aber das größte Geschäft sind eben die Gerichte.
Also was, auch viel, was ich in der Tiefkühlabteilung finde, Blumenkohl, tiefgekühlt und so weiter. Ja. Wettbewerb ist Iglo dann sehr wahrscheinlich, ne? Genau. Irgendwas in der Richtung. Okay. Mhm. So, jetzt hast du diese Fabrik quasi in Polen so ongeboardet, dass die mit euch gut zusammen funktioniert. Das bringt uns aber nicht von dem Problem weg, dass ja damals wenig Differenzierung war.
Genau.
Und das eigentlich ganz klassisches Massengeschäft war, wo man eben geschaut hat, wo bekommt man die Zutaten relativ günstig her, wie bekommt man alles günstig. Also es war günstig, es war viel, es war Massenverpflegung.
Ja.
So ging es ja aber irgendwie nicht weiter.
Genau.
Ich glaube, das war ja wirklich ein signifikanter Umbruch auch für euch als Unternehmen, den du ja dann auch mit eingeläutet hast. Was habt ihr denn verändert?
Ja, für mich war es eigentlich, weil dann zum ersten Mal auch nach meiner Kochlehre in so einer Lebensmittelproduktion. Ich habe einfach gesehen, wie unterschiedlich das eigentlich abläuft. Und in der Küche habe ich gelernt, 2-Sterne-Restaurant in Paris war das, wo man wie wirklich gute Qualität herstellt, wirklich mit natürlichen Zutaten Gerichte kocht, zwar im größeren Maßstab, aber eben klassisch kocht. Und als ich dann bei Froster war, habe ich eben gesehen, dass es eben komplett anders war. Wir haben einfach extrem viel Zusatzstoffe, irgendwelche Aromen, Geschmacksverstärker, Stabilisatoren, Emulgatoren eingesetzt, die ich überhaupt nicht kannte aus meiner Kochzeit. Und da habe ich immer gefragt, warum macht man das eigentlich? Und eigentlich konnte mir keiner das wirklich nennen. Der einzige Grund am Ende war, dass es darum ging, wie können die Maschinen das besser machen? Es aber nicht darum ging, was wollen eigentlich die Menschen essen, sondern es ging immer nur darum, können die Maschinen nicht damit viel besser arbeiten? Und das Zweite war es eben, günstiger hinzubekommen. Dass man also echte Lebensmittel, Käse, was auch immer es ist, einfach durch Aromen ersetzt, die dann oft ein Hundertstel nur kosten. Und das haben wir eben mitgemacht, ohne eigentlich wirklich das zu hinterfragen.
Und das führt ja auch teilweise zu sehr lustigen Szenen bei euch im Unternehmen. Also wenn Gäste von außerhalb kamen, du hast mir das vorhin schon erzählt, das musst du unbedingt nochmal erzählen.
Ja, ganz viele Sachen. Also das Erste war, dass, als wenn ich mir dann mal selbst was mittags gemacht habe, eigenes Gericht, haben mich Leute angeguckt und gesagt, wieso isst du das denn? Also so ungefähr. es war wirklich so, dass wir selbst auch in der Kantine niemals irgendwas von unseren eigenen Gerichten angeboten haben. Und der Höhepunkt war dann irgendwann, dass wir eine Firmenveranstaltung hatten und Kunden eingeladen hatten und mir der Vertriebschef dann gesagt hat, als ich gesehen habe, dass auf dem Buffet überhaupt nicht eigene Produkte waren. Und er mir dann erklärt hat, völlig ernst, also auch nicht irgendwie, sondern einfach gesagt hat, ja wieso, es gibt Dinge, mit denen handelt man und es gibt Dinge, die isst man. Also ungefähr unsere eigenen Produkte, die essen wir natürlich nicht. Und die würden wir natürlich auch nicht unseren Kunden anbieten, sondern mit denen handelt man eben nur. Und das war natürlich irgendwie so, dass man sich also auch wirklich in der Zeit überhaupt nicht mit den eigenen Produkten identifizieren konnte.
Ja, und für den Koch natürlich doppelt schlimm.
Ne? Das war genau. Das war für mich dann so, dass ich auch gesagt habe, das kann ich jetzt nicht mein Leben lang machen.
Okay, dann war es jetzt auch nicht so, dass da gibt es natürlich eine Marge, aber das ist jetzt auch nicht das margenstärkste Produkt der Welt und du arbeitest ja irgendwie gegen dich selber auch in diesem Kreislauf. Von daher so richtig gut werden kannst du ja auch nicht mehr.
Genau.
Was habt ihr denn verändert?
Ja, wir haben einfach gesagt, was spricht eigentlich dagegen, das wirklich so zu machen, wie man es eben in der Küche tut, wie man es für sich zu Hause, wenn man selbst kocht, macht oder wie ich es eben auch gelernt habe in der Kochlehre. Und das Einzige, was dagegen sprach, war eben die Tatsache, dass es für die Maschinen teilweise ein bisschen aufwendiger wird und dass es natürlich teurer wird, wenn man wirklich rein natürliche Zutaten einsetzt. Und dann haben wir aber gesagt, aber gut, wenn die Leute und wir selbst ja eigentlich sowas gerne essen wollen, warum machen wir es denn nicht eigentlich dann? Und dann haben wir angefangen, das eben zu überlegen. Es hat dann fast 2 Jahre gedauert, bis wir das so weit entwickelt haben, auch die Maschinen umgestellt haben, eben alle Zutaten verändert haben, dass wir dann 2003 das Froster-Reinheitsgebot eingeführt haben, alle Artikel komplett verändert haben, auch nur noch die Hälfte der Produkte sozusagen anbieten konnten. Aber eben alles wirklich so produziert, wie man im großen Maßstab, so wie man es eben auch zu Hause macht.
Okay, jetzt ist es ja etwas, das habt ihr für euch selbst beschlossen. Ja, kam auch jemand, der quasi Koch gelernt hat, im 2-Sterne-Restaurant gekocht hat, quasi gesagt hat, okay, ich möchte ein echt gutes Niveau haben. Das musst du erstmal drin, musst du alle überzeugen. Der gesamte Sourcing-Prozess wird ja auch anders. Also die Leute, die auf vorher Stabilisatoren, Es und Co. eingekauft haben, die müssen auf einmal europaweit mindestens mal frische Sachen einkaufen, müssen das ganze Sourcing verändern. Jetzt hast du das ja intern durchgeprügelt und ihr habt alles umgestellt, es hat 2 Jahre gedauert. Jetzt hattet ihr also ein extrem gutes Produkt, nicht zu vergleichen mit dem vorher und vor allem auch eins, was ihr selber essen wollen würdet. Jetzt ist es ja aber noch so, das musst du ja irgendwie ins Marketing, in den Einzelhandel reintragen, weil du wirst ja natürlich teurer.
Genau.
Wie ist euch denn das gelungen? Wie habt ihr das gemacht?
Genau, das ist uns eben auch nur halb gelungen, weil erstmal haben uns viele Händler das nicht abgenommen, dass das sinnvoll ist, weil die waren natürlich nicht irgendwie gewohnt, dass wir plötzlich die Preise um 10-15% erhöhen. Haben uns das auch teilweise nicht geglaubt und haben uns auch einfach ausgelistet. Aber auch die Verbraucher dort, wo wir also gelistet geblieben sind, wo es sie weiterhin gab, haben nicht verstanden, was wir eigentlich machen mit der Marke. Weil es sind ja schon Millionen, die das dann auch schnell verstehen müssen. Und das war einfach nicht, auch zu damaliger Zeit, noch nicht ein Thema wirklich, dass man das kritisch gesehen hat, was eben alles für Zusatzstoffe da enthalten sind. Und die Leute haben das nicht verstanden und auch nicht gekauft. Und deshalb haben wir dann im ersten Jahr 8 Millionen Verlust gemacht und der Umsatz ist um 40% zurückgegangen.
40%?
Ja.
Und ihr kommt aus Gewinn. Also die 8 Millionen Verlust ist ja nicht, habt ihr nicht vorher null gemacht. Ihr habt vorher ein paar Millionen verdient.
Genau. Ja.
8 Millionen Verlust, ausgelistet teilweise von euren Partnern. Also die haben gesagt, zu diesem Preis verkaufen wir euer Produkt nicht mehr, deswegen Auslistung, ihr habt nicht mehr stattgefunden.
Genau. Ja. Es war schon sehr, sehr radikal, aber wir haben es eben auch falsch eingestellt. Wir haben ja sogar enorm vorproduziert, weil wir gedacht haben, es wird aus den Händen gerissen. Hatten wir das Lager komplett voll im Januar 2003 und plötzlich Auslistung, keine Verkäufe mehr, obwohl wir die Werbung sogar noch verdoppelt haben in der Zeit. Also es war wirklich unverständlich für uns. Aber im Nachhinein natürlich klar, die Leute haben es nicht so schnell verstanden, wie wir gedacht haben.
Und ihr wart damals ja schon börsennotiert.
Mhm.
Das heißt, das hat ja mit der Aktie bestimmt auch ein bisschen was gemacht.
Genau, die Aktie war damals, glaube ich, 4 Euro wert.
Wo sind wir heute?
Heute sind wir bei 80. Also es war schon wirklich dann auch natürlich ein extremer Einbruch. Ne?
4, aber ich meine, da kommt der Sohn, der packt Dinge an, der verändert Dinge. Du hast ja die Familie auch überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Das hat jetzt scheinbar Jahre gedauert, bis das wieder besser wurde. Das ist ja nicht so, dass er im ersten Jahr 8 Millionen Minus gemacht hat und im zweiten 20 Millionen Gewinn. So war das ja nicht.
Genau. Also wie gesagt, das Gute war, es gab eigentlich zwei Dinge, die gut waren. Das erste war, dass wir alle extrem überzeugt waren, also alle Mitarbeiter, ja nicht nur ich, sondern wir fanden, weil wir die Produkte selbst auf einmal gegessen haben. Wir haben ja endlich gesehen, Mensch, das gibt's ja gar nicht, man kann auch solche Produkte herstellen. Und wir fanden die Produkte wirklich ohne Ausnahme wirklich extrem gut. Und wir haben die Mitarbeiter extrem mit eingebunden in diese Entwicklung, in diesen 2 Jahren. Das heißt, es war nicht irgendwas, was ich vorgegeben habe, sondern es war wirklich, wo wir uns überlegt haben, was machen wir eigentlich zukünftig und wo soll die Reise lang gehen. Und dadurch, dass alle mitgemacht haben, haben wir trotz diesem extremen Misserfolgs alle irgendwie motiviert gehalten zu sagen, nee, wir müssen das hinbekommen. Das heißt also, dieser Durchhaltewille war sehr hoch. Und damit auch die Chance oder ja, dann am Ende auch, dass wir eben nicht schnell aufgegeben haben.
Aber du sagtest ja vorhin, dein Vater war ja Kaufmann.
Ja.
Wie fanden der das so nach 1-2 Jahren? Also ich kann mir vorstellen, das war auch am Abendtisch, dann war vielleicht manchmal schwierig.
Also mein Vater kocht nicht gerne, aber er isst sehr gerne. Und er hat natürlich auch gemerkt, oh, das schmeckt ja jetzt richtig gut auf einmal. Und dann war er auch intrinsisch total motiviert. Aber es war natürlich klar, wirtschaftlich war es wirklich so, dass dann auch die Banken kamen und Sicherheiten wollten. Und geht dann natürlich auch schon sehr schnell, wenn man eben als kleines Unternehmen plötzlich im Verlustbereich ist.
Ja, und die Aktionäre. Ich meine, ihr habt ja das große Glück, dass die Mehrheit der Aktien ja in Familienhand ist. Das ist schon mal ganz gut.
Genau.
Aber ansonsten, ich glaube, ich habe so im Kopf 30% Free Float. Genau. Da gibt es ja Aktionäre und die finden ja so eine Aktie als Rentenanlage eigentlich so ganz gut.
Genau.
Ein bisschen Druck hat man ja schon. Die müssen ja trotzdem HVs machen und alles. Also
Genau. Aber wie gesagt, es war trotzdem so, dass wir auch trotz des Misserfolgs eigentlich überzeugt waren, dass die Produkte so viel besser sind. Und wir uns einfach nur überlegt haben, okay, wie überzeugen. Und wir haben ja auch Fehler gemacht. Wir haben die Werbung komplett umgestellt. Wir hatten ja immer Peter von Froster, das war immer so der Markenbotschafter. Froster ist für alle da. Es waren schon bekannte Dinge, die wir auch über lange Jahre aufgebaut haben. Und das haben wir plötzlich war auch eine falsche Entscheidung, aufgegeben, haben eine völlig neue Werbung gemacht. Die war natürlich dann überhaupt nicht mehr sichtbar, diese Werbung, weil sie vollkommen neu war und gar keine Verbindung mehr hatte zu dem Gelernten eigentlich. Und insofern haben wir diese Fehler zum Glück dann auch schnell erkannt, haben dann auch wieder die Werbung umgestellt auf das ähnliche Format, haben sehr viel für Transparenz gesorgt. Es gab dann auch sehr viel witzige Medienberichte, die dann geschrieben haben, im Spiegel eiskalt abserviert, weil dann stand da, das haben ja die Journalisten auch schon verstanden, dass wir eigentlich das Richtige tun, aber es funktioniert eben nicht. So, und dann haben sie das aber auch hinterfragt und haben die Leute das gelesen. Dann wurde das ganze Thema natürlich auch ein bisschen bekannt plötzlich, wo sie gedacht haben, ja eigentlich ist es doch eigentlich gut, wenn das ein bisschen bessere Zutaten sind oder gute Zutaten sind, auch wenn es dann irgendwie 10-15% teurer sind, probieren wir es doch mal. So, und dann ist über die Zeit und ganz, ganz langsam ist dann das Thema bekannt geworden. Und wir haben ja auch das zum ersten Mal ein bisschen aufgedeckt, dass es eben solche Zusatzstoffe überhaupt gibt.
Ach so, okay. Also ist es denn damals auch so, ich will es gar nicht Lebensmittelskandal nennen, aber Aufklärungsarbeit genau. Habt ihr denn natürlich forciert?
Genau. Wir hatten zum Beispiel eine Sache, die war auch sehr witzig, wir haben mal so Studenten eingeladen und gefragt, was würdet ihr denn machen? Und die haben uns vorgeschlagen, macht doch mal ein Museum mit Zusatzstoffen. Und das haben wir tatsächlich heute immer noch, das Zusatzstoffmuseum in Hamburg. Und da geht es eigentlich, das Motto sozusagen des Museums ist, Zusatzstoffe gehören ins Museum, nicht in Lebensmittel. Das heißt also, wir haben also wirklich versucht, den Menschen klarzumachen, dass man eben auch Lebensmittel herstellen kann ohne solche Zusatzstoffe. Und haben das dann auch über solche Aktivitäten dann eben bekannter gemacht.
Und ihr hattet ja nicht nur, also das eine ist, ihr habt das Produkt umgestellt. Auch damals als Unternehmen wart ihr ein bisschen anders aufgestellt als heute. Ich glaube, ungefähr die Hälfte eurer Tätigkeit war ja quasi Eigenmarken mit zu produzieren für eben teilweise auch den Einzelhandel, wo ihr gelistet wart.
Genau.
Und das war ja auch ein Geschäft, was euch wahrscheinlich in sehr etwas schwierigen Zeit über Wasser gehalten habt, weil eben Lidl, Aldi, wer auch immer sagen, wir brauchen gefrorene Himbeeren, wir brauchen gefrorenen Fisch für unsere Eigenmarke, das macht ihr dann. Das habt ihr damals weiter mitgemacht. Genau, aber das waren meistens eher pure Produkte, weniger Fertiggerichte.
Genau, das lief aber weiter. Das hat uns natürlich auch ein bisschen geholfen, nicht dann komplett bei Null zu sein. Und insofern hat die Marke dann eben auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau erst ganz langsam wieder angefangen, ist sie dann angefangen zu wachsen.
Wie viele Jahre hat es gedauert, bis ihr wieder quasi ins Plus gedreht seid und ein Aufschwung spürbar war?
Ja, ich würde so 7, 8 Jahre waren wir dann wieder auf dem alten Niveau vor dem Reinheitsgebot. Und dann ist es in den letzten Jahren eben stark gewachsen.
Wollte ich gerade sagen, in den letzten Jahren, was haben wir da gehabt? Corona haben wir auf jeden Fall auch gehabt in den letzten Jahren. Und dieses ganze Thema Bewusstsein, bewusste Ernährung und Co., das spielt natürlich alles in eure Richtung. Aber da nimmt man euch heute auch wahr. Also auch für jemanden wie mich, der jetzt große Glück hat, dass ich hier in so einer Kochgruppe gelandet bin in der Firma, wird da frisch gekocht. Es ist quasi so, wenn du ein Fertiggericht kaufst, das kannst du auch immer 800 Gramm Nasi Goreng oder irgendetwas aus der hintersten Ecke nehmen, was 1,39 Euro kostet. Da sind dann sehr wahrscheinlich viele E's und Co. drin. Froster ist wirklich Premium innerhalb dieses Segments.
Genau, also wir sagen eben wirklich komplett auch Zusatzstoffe, die man noch verstecken kann, rechtlich in Zutatenlisten, auch die gibt es bei uns nicht. Also zum Beispiel, wenn man eine Sahne hat, dann kann man eben Carrageen reintun, damit die Sahne nicht aufrahmt. Ja. Das ist für die Industrie einfacher zu verarbeiten, wird auch immer eingesetzt, muss aber nicht deklariert werden, dieses Carrageen. Wir haben eben ein Rührwerk, wo wir frische Sahne einkaufen und die wird permanent gerührt, sodass wir eben dieses Carrageen nicht brauchen. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Anderes finde ich immer sehr witzig, ist immer diese sehr harmlos klingende, modifizierte Stärke. Das klingt ja jetzt auf der Zutatenliste erstmal irgendwie harmlos, ist aber eine Stärke, die extrem chemisch verarbeitet wird, nichts mehr von Natürlichkeit hat und dann immer so ein bisschen glibberig wird. Sieht man manchmal, wenn man im Restaurant ist und die Soße kalt wird, dann wird das so ein bisschen glibberig.
Ja.
Das ist immer ein Zeichen für modifizierte Stärke. Ist überall drin, weil es super einfach zu verarbeiten ist. Und wir machen eben eine klassische Mehlschwitze, wo wir einfach Butter und Mehl oder Öl und Mehl kochen, gar und das als Basis nehmen für unsere Soßen. Also es gibt wirklich...
Ihr macht auch, eine richtige Mehlschwitze.
Genau, es gibt, also wir machen wirklich das, was man eben in der klassischen Küche macht, im großen Stil, auch mit großen Töpfen. Und das kostet natürlich am Ende ein bisschen mehr. Aber wir glauben, dass es auch wirklich deutlich besser schmeckt und eben auch gesünder ist, weil es letztlich das, was die menschliche Ernährung über Tausende von Jahren ja, wie sie sich entwickelt hat, auch fortsetzt und nicht auf einmal, nur weil es jetzt solche technischen Möglichkeiten gibt, komplett solche anderen Zutaten einsetzt. Ne?
Ich muss auch mal dieses Froster-Prinzip verstehen. Also wir haben jetzt 4 Standorte, an denen quasi gekocht wird.
Ja.
Es gibt teilweise mehr gemüselastig, dann teilweise sicherlich auch, wir machen viel Fertiggerichte und Co. Jetzt kauft ihr die Zutaten weltweit ein. Wo kommt zum Beispiel Hühnchen her fürs Hühnchenfrikassee? Wie muss ich mir den Prozess dahinter vorstellen?
Also das Huhnfleisch fürs Hühnerfrikassee ist auch unser größtes Produkt. Okay. Das kommt aus Deutschland, wird auch in Deutschland zerlegt. Das sind im Prinzip die Hühner, die auch aus der Freiland-Eierhaltung entstehen. Die werden verarbeitet, gekocht und kommen dann so gefroren bei uns an und werden sozusagen dem Hühnerfrikassee hinzugefügt.
Gefroren als Filets oder gefroren schon kleiner Würfel portioniert? Stücke, genau.
Wir verwenden dann auch zum Beispiel der Fond. Das Fleisch wird ja gekocht. Der Fond Fond wird dann eben auch bei uns verwendet, weil wir das als Basis für die Soße nutzen. Also da wird wirklich schon sehr, sehr viel, was eben anfällt, auch verarbeitet. Und das sind aber eben dann keine Geschmacksverstärker, sondern wirklich das Ursprungsprodukt. Aber es gibt auch Huhnfleisch bei anderen Produkten, was aus Thailand kommt, wo wir sagen, das macht total viel Sinn, weil in Thailand ist die Temperatur höher. Hühner brauchen warmes Klima. Und im Übrigen ist ein Großteil des Futters, was proteinhaltig sein muss, wächst eben auch in wärmeren Gegenden und besser in Thailand als jetzt in Europa. Insofern ist es besser, ein Huhn in Thailand aufwachsen zu lassen, dort zu verarbeiten und dann hierher zu schicken, tiefgekühlt, als jetzt die sechsfache Menge an Futter von dort hierher zu bringen und dann hier mit viel Wärmeenergie dann hier die Hühner zu halten.
Also auch rein aus Logistiksicht. Ihr führt quasi eher das fertige Huhn ein nach Deutschland als sechsmal so viel Futter nach Deutschland. Also deswegen macht es eben Sinn, Huhn aus Thailand zu kaufen für euch. Dieses Huhn kommt dann tiefgefroren in Überseecontainern in Filets fertig hier in Deutschland an. Also das wird auch in Thailand quasi eingefroren.
Genau.
Und wird auch erst wieder beim Endkunden zum Schluss, wenn er es auf seinem Teller hat, aufgetaut.
Genau, ja.
Zwischendurch wird es nicht angefasst, es wird hinzugefügt zu dem Gericht.
Genau, wir machen ja im Prinzip das Gericht mit der Würzung, der Soße, alles das machen wir dann. Und die Zutaten kommen dann dazu. Und wie gesagt, wir kaufen aus 25 Ländern der Welt ein, weil wir natürlich auch exotische Zutaten wie Ananas haben. Und es gibt eben wirklich oft... Intuitiv hat man das Gefühl, was weit weg ist, ist ja erstmal schlecht. Aber ich gebe da noch mal ein anderes Beispiel, was ich gut finde, ist zum Beispiel unser Brokkoli kommt aus Ecuador. Ecuador macht total viel Sinn, weil es ist eine Hochebene, 2000 Meter. Ich habe fast keine Insekten mehr, brauche also keine Pestizide, um Brokkoli dort anzubauen. Und ich habe 2 bis 3 Mal im Jahr eine Ernte, weil einfach die Sonne ständig da ist. So, und wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich eine viel bessere Wachstumsbedingungen, brauche keine Pestizide. Alles das sozusagen macht einen Brokkoli aus Ecuador deutlich besser, auch Umwelt- und Klimabezüglich, als jetzt eben ein Brokkoli, der hier wächst.
Das sind alles Themen, die ihr euch anschaut. Das spielt alles auch eine Rolle bei eurem Einkauf.
Genau, weil wir natürlich gucken auch geschmacklich, was ist gut, und aber auch gucken, was macht von Umwelt und anderen Dingen einfach Sinn. Und das ist oft leider sehr gegen die Intuition. Genau wie eben Äpfel, die man jetzt im März isst oder im Februar, die lange gelagert werden. Da ist der Apfel dann aus der Südhalbkugel deutlich besser als der hier lange gelagerte Apfel. Aber das sind alles Dinge, die kann man jetzt hier in einer Stunde gut erklären. Aber das ist natürlich für viele Leute erstmal unverständlich.
Ja, und ihr habt ja auch einen super nachhaltigen Weg eingeschlagen. Also ich mache natürlich Gedanken und sage, okay, wenn die bereit sind, so drastische Einschnitte vorzunehmen, jetzt 3 Standorte in Deutschland, einen in Polen. Deutschland, Polen eher relativ hohe Energiekosten. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, ihr seid ein relativ energieintensives Unternehmen, weil ja Kühlketten, es muss gekühlt, runtergekühlt werden und Co. Jetzt ist das irgendwie zu einem großen Anteil euer Unternehmen. Wie stellten ihr euch dem Thema? Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand so radikal ist, bereit ist, Produkt umzustellen, kann ich mir auch vorstellen, dass jemand echt radikal bereit ist, wenn ein Unternehmen in Dekaden denkt, auch auf anderen Ebenen im Bereich Nachhaltigkeit Gas zu geben.
Ja, naja, wir wollen erstmal 2030 Net Zero sein. Also wir wollen unsere gesamte Energie selbst herstellen.
Das ist 2030.
Genau, also es ist jetzt noch 5 Jahre. Wir haben aber schon lange daran gearbeitet, einen großen Solarpark zu bauen. Den werden wir jetzt Ende des Jahres haben mit 20 Hektar. Und wir haben ein Windrad, was wir haben. Und wir haben auch eine Initiative in Bremerhaven, wo wir mit vielen Firmen zusammen eine Klimainitiative gegründet haben, wo wir sagen, wir schließen uns zusammen und können dadurch das Thema erneuerbare Energie viel besser abdecken, weil die Kombination aus den verschiedenen Bedarfen und verschiedenen Saisonalitäten macht es einfacher, dass man dieses Thema erneuerbare Energie gemeinsam löst, als wenn jeder Einzelne sich sein Solar- und Windkraftwerk bauen würde. Also zusammenschließen in solchen Bereichen macht für Unternehmen total viel Sinn, gibt es aber tatsächlich in Deutschland noch nicht. Also das ist eine Initiative, die sehr neu ist und von der wir uns viel versprechen.
Zusammenschließen heißt aber nicht nur gemeinsam den Strom abzunehmen, sondern wirklich Investitionen auch zu bilden.
Gemeinsam Solarkraftwerke und Windkraftwerke zu bauen und dann eben auch abzunehmen.
Ja, was ich ja verstanden habe, ist, also wir beschäftigen uns natürlich auch mit solchen Themen, wenn du große Dachflächen hast oder Grundstücke und so weiter, kommst du ja zwangsläufig dabei an. Das ist alles insofern okay, wenn du die Energie selber abnimmst, wo ihr natürlich sehr, sehr stetig, also ihr habt hohen Energieverbrauch, ihr arbeitet wahrscheinlich in einem Mehrschichtsystem, das heißt, ihr könnt auch rund um die Uhr, wenn Wind kann ja auch rund um die Uhr laufen, fairerweise, bei Solar wird es ein bisschen anders, Speicherkapazität ist ja immer noch ein Problem. Mhm. Für jemanden, der einen extrem hohen Stromverbrauch hat und dazu noch vielleicht die Möglichkeit hat, eigenes Land zu haben und einen Solarpark bauen zu können oder einen Windpark, macht das natürlich richtig, richtig viel Sinn, oder? Also denn es ist auch als Investment, ihr seid ja börsennotiert, ihr habt euren Aktionären gegenüber eine Verantwortung, das ist für euch ein lohnendes Investment zum Schluss.
Ja, genau. Eben, es muss sich ja auch am Ende rechnen, da gibt es keine Subventionen. Aber wir haben, man muss eben genau immer gucken, schafft man es, einen Großteil der das Angebot von Solar dann in der Zeit wirklich hoch ist, wenn man eben auch viel Energie braucht. Das ist bei uns auch ganz gut, weil wir produzieren 10.000 Tonnen Erbsen, die werden alle eingefroren ungefähr im Juni, Juli. Mhm. Also dann, wenn das Solarkraftwerk besonders viel produziert. So, und wenn das zusammenpasst, dann rechnet sich das viel schneller, als wenn das nicht zusammenpasst. Und wir können eben unser Tiefkühlhäuser auch wie einen Batteriespeicher nutzen, weil wir das stärker runterkühlen können. Mhm. Wir können ja sagen, also minus 20 Grad ist der Standard, aber wir können auch sagen, wir fahren es auf minus 30, minus 40 und können dann diese Energie nutzen, wenn sie da ist. Und wenn es dann mal eine Zeit eben keine Sonne und keinen Wind gibt, dann können wir es wieder auf minus 20 zurückfahren und brauchen dann in der Zeit keine Energie. Also auch diese Speicherfunktion ist ja wichtig und wenn man die im Prinzip schon intern hat, dann kann man sie auch nutzen.
Nur, dass ich so eine Idee davon habe, ihr wollt ja relativ autark sein, das heißt, ihr habt quasi eine größere Unabhängigkeit. Mhm. Das Thema ist aber auch günstigere Energiekosten. Wo glaubst du, in welchem Bereich bewegt man sich da hinten aus pro Kilowattstunde?
Ja, also heute zahlen wir 17 Cent pro Kilowatt.
In dem Industriestromtarif wahrscheinlich.
Genau, und dann gibt es noch, wenn man sehr viel verbraucht, da manchmal kommen wir dahin, dass wir das auf 11 runtergeht, wenn das aber, das wird dann schon subventioniert. Und wenn wir jetzt ein Solarkraftwerk bauen, dann kommen wir an irgendwie 5, 6 Cent. Und das ist schon dann interessant. Und wir haben auch gemerkt, am besten ist es tatsächlich, wenn man diese Solarkraftwerke selbst baut und sich das nicht bauen lässt und irgendeiner dann im Prinzip das alles, die Vorteile nutzt. Und insofern ist es immer, ist es eigentlich effizient, wenn man weiß, dass man den Strom ohnehin braucht, dass man dann auch gleich das Kraftwerk selbst baut.
Also bei 1800 Mitarbeitern findet sich dann auch jemand, der quasi als Projektleiter dafür fungiert,
genau,
mit dem ihr die Werke betreut und Co.
Es gibt auch gute Berater, die das können, die einem dann sagen, wie das funktioniert.
Das findet dann alles in der Nähe eurer Produktionsstätten auch statt, in unmittelbarer Nähe.
Genau.
Dass auch Strom direkt eingespeist werden kann.
Genau, weil ich brauche, ich glaube, ich kann an, man muss natürlich dann vom Netz weg, man muss ja dann eine eigene Leitung haben. Und da darf man maximal 5 Kilometer Distanz haben. Also wenn man weiter weg wäre. Okay. Dann müsste man rechtlich das über das Netz einspeisen, dann wird es schon gleich wieder weniger effizient. Also es sind auch viele Dinge, die wir dann auch im Detail gelernt haben. Da ist auch die Bürokratie extrem hoch und leider dauert es extrem lange, um solche Dinge umzusetzen.
Ja, in der Dimension auch, weil ja sofort, das ist ja Industriestrom, das ist ja nicht so, ich werde mal irgendwie Photovoltaikbetreiber, das ist ja schon eine andere Dimension. Genau. Ja. Und ihr müsst es ja mit dem Stromnetz alles absprechen. Ne? Man kann ja nicht einfach so, also irgendwie seid ihr ja trotzdem an irgendeinem Punkt am Stromnetz dran.
Genau.
Und wenn ihr dann nicht selber abnehmt, dann bringt es ja das Stromnetz durcheinander.
Genau.
Das ist ja auch schwer auszugleichen dann.
Ja, genau.
Ja, ist wirklich Wahnsinn, was man sich beschäftigen kann. Aber total spannend, dass ihr das ja so, auch so macht. Also ihr habt im Endeffekt jetzt eins der besten Jahre eurer Firmengeschichte hinter euch mit über 600 Millionen Umsatz. Man kann das ja alles lesen, ist ja öffentlich. Eure Marge liegt irgendwo im Bereich 6-7%. Das heißt, da bleibt ja auch ein bisschen was stehen. Mhm. Ihr schüttet eine Dividende aus. Mhm. Den Rest investiert ihr unter anderem auch in solche Themen wie eben Photovoltaik, Strom, Windparks und Co.
Ja.
Macht ihr auch Firmenübernahmen, um zu wachsen?
Ja, wir haben Unilever, das haben wir gemacht in Polen, das ist schon lange her. Genau, und jetzt haben wir einmal gekauft vor 6 Jahren in Italien eine Marke, Valle degli Orti heißt die. Mhm. Das ist eine Gemüsemarke, da hat Nestle gesagt, wir wollen das Gemüsewerk als Pizzawerk umbauen. Dann brauchen wir diese Marke nicht mehr und wir haben dann diese Marke von Nestle gekauft und haben sie jetzt in den letzten Jahren auch auf Froster umgestellt. Für uns war das ein guter Markteintritt in Italien, wo wir jetzt, für uns ist Italien jetzt das zweitgrößte Land nach Deutschland.
Oh, das heißt, die Marke war schon gelistet im italienischen Einzelhandel.
Genau.
Dann haben sie sich an euch gewöhnt, jetzt habt ihr die Marke substituiert durch Froster und die fanden euch aber so gut und es hat so gut geklappt, haben sie euch einfach drin gelassen.
Genau, ja.
Das war perfekt. Mhm. Okay, das habt ihr gemacht. In dem Bereich habt ihr mal eine Marke? Das könnt ihr euch auch für die Zukunft vorstellen. Das war durchaus ein gutes, valides Geschäft. Das ist gut gelaufen. Das würdet ihr auch wieder machen.
Genau. Würden wir auch wieder machen, auch in anderen Ländern. Wir glauben, dieses ganze Thema, was wir jetzt hier in Deutschland bekannt gemacht haben, ist ja auch für andere Länder relevant. Es ist ja nicht so, dass nur in Deutschland diese ganzen Zusatzstoffe eingesetzt werden und dass die Leute immer mehr verarbeitete Lebensmittel essen. Das ist ja weltweit ein Phänomen. Ist ja eigentlich in allen entwickelten Industrieländern eigentlich der Fall. Und insofern glauben wir auch, dass es in anderen Ländern auch Potenzial gibt.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, die Lebensmittelbranche. Mhm. Also man liest ja, wir in Deutschland sind natürlich auch da sehr hinterher. Wir sind ein sehr stark reguliertes Land auch und da sehr picky auch mit allem. Aber wir hatten ja schon den einen oder anderen Lebensmittelskandal.
Genau.
Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich mit eurer Strategie doch in Teilen deutlich anders unterwegs als andere. Mhm. Das heißt, das, wofür ihr hier Werbung macht, das stößt ja nicht nur auf positives Gehör, sondern es ist ja schon so, das ist auch ein Kampf gegen Windmühlen, oder? Weil am Ende des Tages entscheidet der Kunde natürlich trotzdem auch ganz oft nach Preis. Ja. Und du sagst, er hat ja gar keine Chance zu erkennen, dass mein Produkt doppelt oder dreimal so gut ist, weil es gibt ja nicht mal die Pflicht, das ordentlich aufzuschreiben.
Genau. Ja, es gibt eben so Dinge, dass man schreiben kann, natürliches Aroma. Klingt dann ja irgendwie total harmlos. Man denkt irgendwie, das kommt dann eben auch aus der gleichen Zutat. Aber hat eben damit gar nichts zu tun. Das wird dann meistens irgendwelchen Sägespänen und irgendwelchen Laborprozessen erstellt. Schmeckt dann extrem nach irgendeiner Zutat, wie Himbeere beispielsweise. Und kostet aber eben nur ein Hundertstel von der echten Himbeere. So, und solche Sachen wirken dann oder sind für Verbraucher nicht erkennbar, weil sie letztlich sehr harmlos auf den Zutatenlisten stehen. Und wir sagen, haben wir auch mit der Politik oft besprochen, wir sagen, sowas muss eigentlich klar auf die Vorderseite sein, dass man stehen hat, aromatisiert. Dann könnte der Verbraucher sehen, okay, das ist ein aromatisiertes Lebensmittel. Da weiß ich, das kommt jetzt nicht aus dem Naturprodukt oder aus der natürlichen Zutat. Und das andere ist es eben, da ist es eben nicht aromatisiert. Und dann kann er unterscheiden. Und der eine sagt dann vielleicht, okay, ich will wirklich Geld sparen und kauft dann eben das Aromatisierte. Und der andere sagt, nee, ich möchte gerne irgendwie ein bisschen mehr bezahlen, aber dafür ein natürliches Produkt haben. Witzigerweise, beim Tee ist das Gesetz schon so, dass man das aromatisiert auf der Vorderseite darstellen muss. Aha. Kann man mal drauf achten.
Ja.
Aber es ist verrückterweise, und auch das zeigt, wie absurd das Lebensmittelrecht ist, beim Tee ist es Pflicht, aber bei allen anderen Lebensmitteln ist es keine Pflicht. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es führt dazu, dass im Prinzip jemand, der nicht ein Aroma einsetzt, eigentlich wirtschaftlich fast eine falsche Entscheidung trifft, weil er sagt, das kriegt ja sowieso keiner mit, kann ich doch reintun, kann ich super Geld sparen. Aber am Ende ist das Produkt schlechter und die Leute, die wie wir das eben nicht tun, können sich, für dieses nicht einfach, das irgendwie differenziert darzustellen.
Wer sind denn heute eure Kunden? Also ich habe immer das klassische Bild im Kopf, man geht halt in quasi Einzelhandel rein und greift in die Tiefkühltruhe, da finde ich ein Froster-Produkt.
Genau.
Das sind zum einen Teil eure Kunden. Wo kommen eure Kunden heute sonst noch so her?
Also im Wesentlichen ist das wirklich im Einzelhandel. Wir haben aber auch einen Froster-Shop, wo wir unser ganzes Sortiment anbieten.
Und online?
Online und auch dann versenden. Und wir haben einen Bereich, wo wir auch an Restaurants und Kantinen liefern. Das nennen wir Froster Food Service, wo wir in größeren Packungen dann eben auch an Restaurants liefern, wo wir im Prinzip teilweise auch Produkte haben, die dann noch weiter veredelt werden. Zum Beispiel eine Risotto-Basis, die man dann praktisch im Restaurant noch mit Gemüse oder irgendwelchen anderen Zutaten noch weiter kochen kann. Aber die Basis ist dann von uns.
Also da gibt es einmal die Variante quasi das, was es im Kleinen für den Endkunden gibt, in größeren Verpackungseinheiten.
Genau.
Aber es gibt auch die Variante ein bisschen weiter veredelt. Also ich kann auch in Berlin in ein Restaurant gehen und bekomme vielleicht sogar ein Froster-Risotto.
Genau.
Das kann durchaus passieren.
Kann sein und würde da nicht draufstehen sicher. Aber es ist ja auch gerade Fachkräftemangel, der ist in der Gastronomie extrem. Mhm. Und oft ist es so, dass wir erleben, dass Kunden bei uns, wo wirklich die Kellner dann die das zubereiten, weil sie gar keine Köche mehr haben, die eigentlich dafür Zeit haben. Und da sind eigentlich unsere Gerichte schon eine ganz gute Hilfe.
Wollte ich gerade sagen, wenn die auf euch zurückgreifen, dann ist das auf jeden Fall ein Ritterschlag für euch, würde ich sagen.
Ja.
Wow. Wie seid ihr als Unternehmen strukturiert? Du bist Vorstand mit 1, 2, 3 anderen Vorständen? Oder?
Genau, wir sind zu dritt im Vorstand. Ich mache den Bereich Produktentwicklung, das liegt dann nah, und auch den Einkaufsbereich. Und im Bereich Food Service und die anderen kümmern sich dann um Produktion, um Marketing, Vertrieb und IT-Personal. Das ist dann nicht bei mir.
Ja, und der Vater, der Gründer, ist der noch im Unternehmen?
Genau, der ist jetzt 85 und ist noch im Aufsichtsrat.
Er ist 85 und im Aufsichtsrat.
Ja, genau.
Wann hast du ihn quasi im Tagesgeschäft abgelöst?
Das war 2010.
2010. Wie schwer oder einfach war das? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja ein sehr, sehr großes Unternehmen. Mhm. Nachfolge ist nicht ganz so einfach. Hast du das als relativ geregelt empfunden oder sagst du, das war schon tough?
Ja, nein, ich glaube, das war bei uns ganz gut. Es war deshalb, weil wir sehr unterschiedlich sind und er eben mehr so aus der mehr so zahlenlastig unterwegs war immer und ich eben eher aus dem Produkt komme. Und dadurch haben wir uns immer gut ergänzt. Das ist auch heute noch so. Deshalb war der Übergang, glaube ich, auch nicht so schwer, wie wenn wir beide jetzt irgendwie den Fokus auf die gleichen Themen hätten. Also da haben wir, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, einfach weil wir unterschiedlich sind.
Und habt ihr euch extern dabei beraten lassen, was ja einige machen, so eine klassische Nachfolgeberatung gibt es ja, oder habt ihr das gelebt und einfach über Jahre hinweg euch dem angenähert, dem Thema?
Genau, das hat sich eigentlich ergeben, da haben wir nicht jetzt irgendwie Beratung gehabt.
Okay, auch Hut ab. Wie ist es generell so mit Coaches, Beratern? Ich meine, 1800 Mitarbeiter, da gibt es natürlich für jeden irgendwie einen, das ist schon so. Ja. Aber gerade bei neuen Sachen, wie da ist ein M&A-Prozess, wir kaufen eine Marke, wir kaufen ein Werk. Holt ihr euch da externe Hilfe rein oder sagt ihr, nee, wir versuchen, wie auch mit den Solarkraftwerken oder mit den Windkraftwerken, zum Schluss machen wir es schon gerne alleine, was für Mittelstand oft vertreten ist.
Genau, wir machen es gerne alleine, aber wir holen uns natürlich Expertise rein. Also auch bei dem Thema Solarkraft haben wir jetzt, habe ich auch in einem Podcast im Übrigen kennengelernt, JP Joule zum Beispiel, das ist eine Firma, die eben auch da gut berät. Wir haben natürlich auch im Personal Trainer, die Trainings machen. Also solche Sachen haben wir natürlich genauso auch, ja.
Die nutzt ihr dann auch so im Alltag und für Spezialfälle holt ihr euch eben auch Spezialisten rein. Aber ihr habt natürlich in der Größenordnung, wo ihr jetzt seid, eine eigene Rechtsabteilung und so. Das spielt schon alles irgendwie eine Rolle.
Ja, klar. Also, aber wie gesagt, wir sind nicht so, dass wir sagen, wir wollen alle selbst können. Wir haben auch keine eigene Logistik, sondern das machen wir auch mit externen Partnern. Wir fokussieren uns eben auf wenige Sachen, die wir versuchen, wirklich gut zu machen und sind durchaus bereit, dann auch vieles andere dann nicht selbst zu machen.
Wie bei so einem Job, den du auch hast, also auch viel in der Öffentlichkeit, hohe Verantwortung, viele Mitarbeiter, was machst du für dich? Also gibt es da irgendwie, manche laufen ja oder andere trinken jeden Morgen frischen Smoothie oder irgendwas anderes. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hilft mir damit fertig zu werden, mit allem, was tagsüber passiert?
Ja, ich mache Sport, fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit zum Beispiel und Kitesurfen.
Okay.
Und jetzt bin ich gerade umgestiegen auf Wingfoiling. Das ist auch nochmal, das geht ja dann so ein bisschen nach oben.
Ja.
Sehr lustig, weil das sehr wenig Kraft braucht, auch wenn man ein bisschen älter wird, das ist ganz praktisch. Und gleichzeitig aber sehr viel mit Gleichgewicht funktioniert.
Das ist das mit den Drachen oder das mit einem festen Segel?
Nee, das ist das, wo man nur noch so einen Flügel in der Hand hat und dann geht das Board aus dem Wasser hoch, weil das unten so einen kleinen Tragflügel hat. Sieht man manchmal, die fahren dann so einen halben Meter über dem Wasser.
Ja, aber was ist die Zugkraft quasi?
Das ist die Zugkraft ist der Flügel. Also man hat so einen Flügel in der Hand, der aber nicht verbunden ist mit dem Brett.
Genau, den man selber in der Hand hat, wenn man ihn loslässt, dann versteht man. Genau. Ich habe so ein E-Foil. Also ich habe ja wirklich das mit der Fernbedienung, wo ich halt.
Ja, genau. Aber dann,
das ist total einfach.
Genau. Aber dann das Gleiche, wenn man das schon kann, ist, glaube ich, das mit dem Flügel dann nicht mehr so, ist man nicht mehr so weit weg.
Ja, ich glaube, das mit dem Elektroboard ist einfacher, weil das ja schon noch Koordination quasi mit der Hand zu tun hat. Aber das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, sehe ich aber natürlich auch viel, wenn ich in Norddeutschland unterwegs bin an den Küsten. Ja. Das hält da gerade groß Einzug.
Ja, genau. Das ist sehr lustig. Ja, macht Spaß.
Und was machst denn du, also wenn man so ein großes Unternehmen hat? Manche Unternehmer haben ein eigenes Museum. Andere Unternehmer haben irgendeine Stiftung oder irgendwas anderes. Was machst du? Tun, wo du sagst, da habe ich Freude dran, da habe ich Spaß dran, da gebe ich auch aktiv weiter. Ich glaube, da hat der Frost oder das ist ja du persönlich, habt ja schon ein paar Sachen gemacht.
Ja, genau. Eine Sache, ich wollte auch immer mal spenden, aber kam mir immer komisch dabei vor, jetzt einfach irgendwie Geld zu spenden und nicht zu wissen, was passiert eigentlich wirklich damit. Und ich war vor fast 20 Jahren mal in Äthiopien und habe eben mitbekommen, was vor Ort eigentlich wirklich wichtig ist und was wirklich diese Länder voranbringen würde. Und das ist eigentlich das Thema Weiterverarbeitung und Wertschöpfung. Also wenn es heute ja wirklich so ist, dass zum Großteil eben in Afrika eben sehr billig Rohstoffe exportiert werden, die wir dann weiterverarbeiten, dann ist das für uns gut, weil wir billig Rohstoffe kriegen. Aber es ist eben für die Länder, führt dazu, dass es im Prinzip reine Agrarbauern Länder sind, wo eben sehr hohe Abhängigkeit ist von den Rohstoffen und von sehr einfachen Tätigkeiten, aber niemand eigentlich wirklich an der Verarbeitung der eigenen Produkte teilnimmt.
Und damit überlassen Sie die gesamte Wertschöpfung den weiterentwickelten Ländern und damit auch einen Großteil des Gewinns.
Genau. Und das haben wir ja lange so selbst gesteuert. Wir hatten bis 2008 eine Kaffeesteuer, die auf verarbeiteten Kaffee 30% angesetzt hat. Also immer dann, wenn wir gesagt haben, Kaffee kommt aus dem Ausland geröstet, dann 30% Zoll. Aber der grüne Kaffee unverarbeitet null. Das heißt, wir haben selbst aktiv als Industrieländer gesteuert, dass eben wir günstig Rohstoffe reinbekommen, aber die Wertschöpfung eben bei uns halten. Und das habe ich alles dann irgendwie mitbekommen, als ich da mal vor Ort war. Und mir alle Leute gesagt haben, in Äthiopien, das Einzige, was uns wirklich hilft, ist, wenn wir Zugang haben zum Markt und wenn wir Verarbeitung machen können und wenn wir unseren eigenen Kaffee auch selbst rösten und verpacken können. Weil dann entstehen eben qualifizierte Jobs, dann entsteht wirklich Wertschöpfung und automatisch auch deutlich höhere Gehälter, weil das ja Leute sind, die dann auch ausgebildet sind. Und das klang für mich so logisch, dass ich gesagt habe, okay, warum macht das denn eigentlich keiner? Und das lag eben mit an dem Zoll. Und irgendwann 2008 wurde der Zoll dann abgeschafft, aber dann gab es natürlich auch kein Interesse, dass das irgendjemand tut, weil ja hier schon die ganzen Kapazitäten und Röster hier schon waren. Und dann habe ich gesagt, okay, probiere ich das mal und habe dann einen Röster gefunden dort vor Ort und ihn soweit im Prinzip aufgebaut und informiert, dass er das hinbekommen hat. Und jetzt liefern wir unter dieser Marke Solino seit 2008 schon innerhalb von diesen 15 Jahren 200 Tonnen für 150 Mitarbeiter da an der Rösterei. Und das führt dazu, dass die fast das Dreifache an Lohn bekommen im Vergleich zum Durchschnittslohn. Und das sind dann eben auch Leute, die gerne in ihrem Land bleiben. Die wollen auch nicht das Land verlassen. Aber das ist eben, ich glaube, wir müssen es hinbekommen, dass wir es auch in diesen Ländern interessant machen und dass dort Jobs entstehen, die einfach das auch lebenswert machen.
Die machen heute in Äthiopien alles, von der Kaffeebohne bis hin zum fertig verpackten Produkt.
Genau.
Es steht alles in Äthiopien, die ganze Wertschöpfung.
Genau.
Ihr wiederum als Froster seid wahrscheinlich der Vertriebspartner für Deutschland, für den deutschsprachigen Raum. Das heißt, ihr kauft dann ein fertiges Produkt ein, gebt den Marktzugang.
Genau.
Und das führt heute zu wie viel Tonnen Kaffee, die verkauft werden?
Jetzt machen wir 220 Tonnen pro Jahr, genau.
Okay.
Das nennt sich nicht Froster, sondern Solino. Aber gibt's
eigene
eben
Marke,
auch,
genau.
Gibt es aber auch bei der Edeka und bei Rewe.
Okay, also eine wahnsinnige Erfolgsstory. Da sind 150 Leute beschäftigt.
Genau.
Und die verdienen im Durchschnitt das 3-4-fache von dem, was alle anderen Landsleute verdienen, weil sie aber eben auch keine einfache Arbeit verrichten.
Genau.
Also einfach eine schwere Arbeit natürlich, Kaffeebohnenernte, aber das sind hoch ausgebildete Röster.
Genau.
Die wissen genau, was sie tun. Das ist Pi mal Daumen Qualitätsstandard wie in Deutschland.
Genau.
Kaffeerösterei und Co.
Ja.
Und machen das Produkt komplett fertig.
Genau.
Das ist natürlich ein extrem schönes Beispiel.
Ja.
Auf jeden Fall. Okay. Mhm. Also was wollt ihr ausbauen? Also was sagst du, das?
Ja, gerne. Also klar, natürlich muss man dafür sorgen, dass man das eben auch bewirbt und dass man es bekannter macht, das Thema. Es ist eben auch das ein Thema, was auf der Verpackung nicht gleich so offensichtlich wird. Man muss sich ein bisschen da reindenken und muss es verstehen, und aber daran arbeiten wir.
Das ist ein schönes Projekt, finde ich wahnsinnig gut. Sag mal, wenn man ein Unternehmen in der Größenordnung hat, wie ihr das habt, gibt es da so Prinzipien oder Regeln, nach denen ihr arbeitet? Da werden sich ja in den letzten Dekaden ein paar herausgebildet haben. Ihr wollt jetzt ja noch ein paar Dekaden weitermachen, aber gibt es so Leitsätze oder sowas?
Ja, wir haben Werte zum Beispiel, die alle Mitarbeiter kennen. Wie wir sagen, zum Beispiel, dass Gemeininteresse steht vor Einzelinteresse oder understand what others do, also dass wir immer versuchen, auch über die Abteilung uns gegenseitig besser zu verstehen. Wir sorgen immer relativ gerne dafür, dass die Mitarbeiter sich auch zwischen den Abteilungen, also dass wir relativ oft wechseln, die Abteilungen, wenn möglich. Also wir haben zum Beispiel im Vertrieb viele Controller, wir haben im Einkauf viele Leute, die aus der Produktentwicklung kommen. Also wir glauben, dass wir, je mehr wir Bewegung haben im Unternehmen, desto besser uns auch verstehen und besser übergreifend einfach arbeiten. Das ist etwas, was wir glauben, ganz erfolgreich ist.
Ja, und scheinbar wollt ihr ja auch das, was ihr produziert, selber essen können. Also ich glaube, das klingt jetzt relativ einfach, aber das ist ja, glaube ich, schon so. Wenn du als Eigentümer nicht daran glaubst und das gerne konsumierst, werden es deine Mitarbeiter sehr wahrscheinlich auch nicht tun. Und ihr habt ja eigentlich ein ganz anderes Produkt geschaffen, wenn man bedenkt, wo ihr herkommt. Ne?
Genau.
Das ist ein Produkt zum Anfassen, ein Produkt zum Essen, was jetzt auch vielleicht in eurer Kantine wieder stattfindet. Und das ist ja schon zwischen auch wieder seit fast 20 Jahren. Das war ja auch sehr, sehr mutig. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt auch, du hast ein super erfolgreiches Unternehmen, da arbeiten schon einige hundert Leute. Aber am Ende des Tages war die Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, ja schon von der Dimension so groß, die hätte euch auch Kopf und Kragen kosten können.
Klar, genau. Aber das ist eben auch heute unser Hauptmotiv oder so die Kompassnadel, dass wir sagen, alles, was wir herstellen, wollen wir eben auch gerne selbst essen. Und wenn das nicht so ist, dann machen wir es lieber nicht.
Ja, Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Also tolle Story. Ich glaube, man konnte auch nochmal unglaublich viel über Froster lernen. Ja, also ne, was ist Froster überhaupt? Und man begegnet einem ja eigentlich immer nur indirekt. Also in der Gastronomie begegnet es dir vielleicht, habe ich heute gelernt, mit dem Risotto. Aber wenn du einkaufen gehst, geht es eben oft um tiefgekühlte Sachen. Und in welcher Dimension das Ganze stattfindet und wo ihr das hinentwickelt habt, ist schon echt spannend. Und wenn es irgendwann die Lebensmittelampel auf allen Lebensmitteln gibt, dann ist es auch etwas, wo ihr aktiv zu beigetragen habt. Das ist also eben Teil eurer Lobbyarbeit.
Ja.
Ich glaube, auch Peter von Froster ist ja inzwischen zurück.
Genau.
Ne? Also der erklärt ja wieder und macht und tut. Also auch vielleicht das als quasi Lifehack. Auch bei so einem großen Flaggschiff kann Kommunikation nach hinten losgehen oder falsch betrieben werden. Wahrscheinlich wäre es damals auch schneller gegangen, wenn Peter von Froster erklärt hätte, was Froster jetzt eigentlich macht in diesem ganzen Prozess vom Umbau. Aber in so einem Zuge ist man eben oft, denkt man, man muss alles neu machen und dann wird die Kommunikationsstrategie auch irgendwie so ein bisschen zerfurcht. Von daher tausend Dank für dieses offene Interview vor allem. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt. Für mich ein klassischer Hidden Champion. Ich habe heute unglaublich viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Tausend Dank, dass du hier warst. Wirklich, wirklich wertvoll und interessant.
Super, danke, ja.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr ja, abonnieren, gefällt mir, drücken, liken, aber auch sehr, sehr gerne Fragen stellen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine äußerst erfolgreiche Woche und sage bis bald.